herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Heute reisen wir zusammen an die Vogelküste. Um präziser zu sein, an die Nordseeküste, ans Wattenmeer. Denn dort war ich in den letzten Wochen. Zum Arbeiten, zum Erholen und natürlich zum Vogelgucken. Von dort habe ich dir sogar ein Geschenk mitgebracht. Aber davon erzähle ich dir später, versprochen. Es gibt diese Folge übrigens nur, weil ich euch auf Instagram gefragt habe, ob ihr Lust auf eine spontane Folge zu meiner Zeit an der Nordsee habt. Und die Antwort war eindeutig ja. Also, los geht's. Als ich am ersten Morgen auf dem Deich stand, fiel mir wieder auf, wie anders die Geräuschkulisse direkt an der Küste ist. Also nicht nur, dass Autos und Menschen fehlen, wenn man auf einer einsamen Insel oder zumindest an einem einsamen Strand ist, auch die Vogelstimmen sind ganz andere. Klar, die Vogelarten sind ja auch ganz andere als zu Hause. Zu Hause ist bei mir übrigens im Binnenland, in Mitteldeutschland. Da ist mein Fokus eher auf Singvögeln und Tauben, die mich im Alltag begleiten. Die habe ich während meiner Zeit am Meer ganz selten gesehen und noch viel seltener gehört. Das lag natürlich mit an dem Wind. Davon hatte ich nämlich jede Menge bei meinem Besuch. Und dann machen sich auch die kleinen Singvögel rar und verkriechen sich im Gebüsch. Und vor lauter Wind wären sie dann auch gar nicht zu hören gewesen, selbst wenn sie was gesagt hätten, beziehungsweise gepiept hätten. Stattdessen treiben sich an der Nordseeküste natürlich Wartvögel rum. Und zwar in Massen. Was das Wattenmeer nämlich vor allem ist, ist Fülle. Nicht zwangsläufig Fülle von Vogelarten, aber an Individuen einer Art. Überall wuselt und wimmelt es. Und das ist kein Wunder oder bloße Urlaubseinbildung. Unser Wattenmeer ist eines der vogelreichsten Gebiete der Erde. Und in Europa auch auf Platz 1. Millionen von Vögeln treiben sich dort jedes Jahr rum, um zu brüten, zu rasten, sich zu mausern und sich ganz nebenbei voll zu futtern. Aber dazu gleich mehr. Erstmal zurück auf den Deich. Was mir auch gleich am ersten Tag wieder auffiel, ist, wie praktisch es ist, die Normalos gut zu kennen. Also die Vögel, die dir im Alltag so vertraut sind. So vertraut, dass sie fast langweilig erscheinen. In meinem Fall waren das Graugänse. Die gibt es bei uns am städtischen Baggersee zu Hunderten. An der Küste half es mir aber jetzt, dass sie mir so vertraut sind. Dort oben gibt es nämlich nicht nur Graugänse, sondern auch Ringelgänse, Weißwangengänse, Nilgänse, Blässgänse, Brandgänse. Gut, Brandgänse fallen ein bisschen raus, aber die anderen fliegen auch mal zuhauf gemeinsam durch die Gegend und über den Deich. Aus den Augenwinkeln sehen die dann einfach aus wie ein Trupp großer Vögel. Da ich aber ganz genau weiß, wie Graugänse klingen und auch wie sie im Flug aussehen, konnte ich zumindest die sofort aus den Augenwinkeln oder nur mit den Ohren zuordnen. Blieben also nur noch 2, 3 andere Arten zur Auswahl. Und an deren Sound und Gestalt erinnerte ich mich schnell wieder. Den Anfang hat mein Grauganswissen aber enorm erleichtert und auch bereichert. Also, mein Appell, unterschätzt die Magie der Normalos nicht. Neben all diesen Gänsen waren aber noch so viele andere tolle Vögel dort, die ich viel zu selten sehe. Austernfischer, Eiderenten, Rotschenkel, Pfeifenten, Silbermöwen. Es gab auch super viele Kiebitze und tausende große Brachvögel. Kiebitze sehen mit ihrer Punkerfrisur und der aufrechten Haltung immer so lustig aus. Ihr Gefieder glänzt außerdem so schick metallisch grün und lila. Und große Brachvögel? Das sind die größten Wartvögel, die wir hier haben. Die sind so hübsch braun gesprenkelt. Sie haben einen langen, nach unten gebogenen Schnabel und sie klingen so schön. Die Kiebitz und vor allem Brachvogelmassen lassen dann fast vergessen, wie schlecht es diesen Arten eigentlich geht. Beide sind durch unsere moderne, ausbeuterische Form der Landwirtschaft stark gefährdet und große Brachvögel sind inzwischen sogar vom Aussterben bedroht. Das wirkte neulich an der Küste wirklich nicht so. Aber wenn ich mir in Erinnerung rufe, dass die großen Brachvögel, die ich da gesehen habe, locker die Hälfte des deutschen Brutbestands waren, da sieht es dann schon nicht mehr ganz so idyllisch aus. Sowas erlebe ich aber auch bei anderen häufig, dass sie von den lokalen Gegebenheiten bzw. dem lokalen Vorkommen auf den Gesamtbestand schließen. Und das ist fatal. Nur weil jetzt gerade viele Turteltauben über Gibraltar ziehen, viele Rotmilane über Nordhessen kreisen oder viele Rebhühner rund um das Projektgebiet südlich von Göttingen zu sehen sind, nur weil also an einem Ort genug einer Art zu sein scheinen, heißt das nicht, dass das überall so ist. Hier dürfen wir gerne der Wissenschaft und den offiziellen Zahlen vertrauen. Und uns sorgen. Diese Fülle im Wattenmeer ist natürlich kein Zufall. Das Wattenmeer ist ein Schlaraffenland für Vögel. Es wird dort so viel Nahrung produziert wie fast nirgends sonst auf der ganzen Welt. Und am Ende dieser Nahrungskette stehen unter anderem die Vögel. Schnecken, Würmer, Krebse, Muscheln, Fische, Gräser und andere Pflanzen. Und dieses Futter wird auch dringend gebraucht. Für viele Vogelarten, die in den Tundren der Arktis brüten, ist das Wattenmeer der einzige Rastplatz auf ihrem Weg nach Afrika. 10 bis 12 Millionen Vögel ziehen in jedem Jahr durchs Wattenmeer. Dazwischen tummeln sich dann noch die Millionen Brutvögel, die immer dort rumhängen. Und all diese Vögel finden genug zu fressen. Noch, sollte ich sagen, denn der Klimawandel lässt natürlich auch dort grüßen und bedroht auch diesen unersetzlichen Lebensraum. Aber noch tanken die Zugvögel dort auf ihrer langen Reise so richtig auf. Mehr als 400 Vogelarten werden im Wattenmeer regelmäßig gesehen. Eine davon ist die Eiderente. Eiderenten sind eigentlich das ganze Jahr über an der Nordseeküste zu sehen. Aber so ab Sommer, Herbst werden es noch ein paar tausend mehr. Dann kommen nämlich die Ostsee-Eiderenten dazu, um sich im Wattenmeer der Nordsee zu mausern. Und viele von ihnen bleiben den Winter über dort. Mit ihrem langgezogenen, fast dreieckigen Schnabel, der so direkt in die Stirn übergeht, wirken sie für mich besonders elegant und irgendwie classy. Das mag auch daran liegen, dass sie mir zum ersten Mal vor der Küste von Irland aufgefallen sind. Erst viel später habe ich sie auch in Deutschland entdeckt und war dann ganz überrascht, dass es so etwas Schönes auch bei uns gibt. Jetzt sind Eiderenten meine treuen, sehr geliebten Nordseebegleiterinnen. Früher war ich wohl zu sehr mit Sandburgen bauen und Muschelsammeln beschäftigt. Und so klingen Eiderenten übrigens super speziell. Überhaupt wird das Wattenmeer gerne unterschätzt. Nicht nur von mir damals. Es kommt uns so normal vor. Nordsee halt. Aber das Wattenmeer ist ein einmaliger, ultra wichtiger Lebensraum. Und, falls du mich mal fragen solltest, auch viel cooler als die Ostsee. Aber das fragt mich ja zur Sicherheit niemand. Weil das Wattenmeer so cool ist, trägt es auch den Titel UNESCO-Weltnaturerbe. Unser Wattenmeer befindet sich also in einer Liga mit der Serengeti, dem Great Barrier Reef, dem Yellowstone und dem Okavango-Delta. Diese mehr oder weniger exotischen Orte kennen wir aus Naturdokus und die finden wir natürlich easy cool. Aber das Wattenmeer ist genauso cool. Wenn wir genau darüber nachdenken, sogar noch viel cooler. Das wirkt nur viel zu oft nicht so, weil es ja bei uns ist. Und weil wir irgendwie nicht genug drüber reden. Also, das Gute und Großartige liegt so nah bei uns. Aber jenseits aller Pommes mit Sand-Erinnerungen. Es waren auch Erinnerungen, die vor dieser Reise Erwartungen bei mir geweckt hatten. Im letzten Jahr war ich nämlich zur gleichen Zeit in der Gegend und da habe ich ganz entspannt und ganz nah Ohrenlärchen gesehen. Das erhoffte ich mir von diesem Küstenaufenthalt natürlich insgeheim auch wieder und noch ein paar Schneeammern dazu vielleicht. Aber die ließen auf sich warten. Klar, wie immer. Stattdessen tauchte ein Seidenreiher in der Gegend auf, den alle möglichen Ornis erspähten und mir begeistert davon erzählten. Ja, voll toll für die, juhu. Ist ja auch eine super Sensation, wenn sich dieser eigentlich in Südeuropa brütende Reiher auch mal bei uns sehen lässt. Passiert immer mal wieder, klar. Aber dort oben freuten sich alle ein Loch in den Bauch. Also alle außer mir natürlich, denn ich bekam ihn tagelang nicht zu Gesicht. Stattdessen segelten mehrmals Zwergschwäne auf ihrem Zug ganz dicht über mich hinweg. Und eine weibliche Kornweihe schaukelte jeden Tag durch die Luft. Für mich auch kleine Sensation. Genau wie die Mini-Trottellumme, die eines Morgens mutterseelenallein in den Nordseewellen trieb. Das waren großartige Überraschungen. Eigentlich sage ich auch immer, die Vögel, die da sind, das sind die besten. Und ich lasse mich gerne jeden Tag aufs Neue überraschen. Aber dieser Seidenreiher, ey, der hat mir zwischendurch echt ein bisschen die Laune verdorben. Beziehungsweise, ich habe mir selbst die Laune verdorben, weil ich enttäuscht war, dass ich ihn nicht sah. Tagelang nicht. Obwohl ich genau an den Orten war, wo er, wie ich später erfuhr, früher am Tag oder nach mir aufgetaucht war. Und dann erwischte ich mich selbst bei dieser schlechten Laune. Und ich lachte mich ein bisschen aus. Hatte mich etwa kurzzeitig das Jagd- und Sammelfieber gepackt? Ab da wurde es besser mit mir und den Erwartungen. Und auch mit mir und der Erholung. Ich glaube, ich brauchte diesmal einfach besonders lange, um gedanklich am Meer anzukommen. Mich auf die Geschenke einzulassen, die jeder neue Tag für mich bereithielt. Aber die Vögel halfen mir dabei natürlich sehr. Und als ich endlich aufgegeben hatte, nach dem ollen Seidenreiher Ausschau zu halten und mich über all die Vögel freute, die da waren, und ich im Hier und Jetzt und nicht in Hätte, Könnte, Wäre, Sollte war, da zeigte sich mir plötzlich der Seidenreiher. Und sogar gleich zweimal an einem Tag. Ich sag's ja, die Vögel kommen zu uns, wenn wir bereit für sie sind. Die Vögel an der Küste leben mit den Gezeiten. Ebbe und Flut bestimmen ihre Tage. Und so war das auch bei mir. Ich verbrachte fast jede Minute zwischen Sonnenauf- und Untergang draußen und tauchte mit ab in den Sog der Gezeiten. Ich wusste immer, ob das Wasser gerade kam oder ging und fühlte mich in diesem Rhythmus der Natur verankert. An mindestens zwei Tagen gab es so viel Wind, dass das Wasser schon mehr als zwei Stunden vor Hochwasser über die Hafenmauer schwappte. Da war dann auch keine Trauerente mehr im Hafenbecken zu sehen. Die schwamm da ausnahmsweise weiter draußen. Diese Trauerente war nämlich diesmal eine meiner treuesten Begleiterinnen und begrüßte mich bei jedem Besuch am Hafen. Und sie verabschiedete mich auch, als es Zeit war, in meinen Alltag zurückzukehren. Die frische Nordseebrise hat mir ganz wundervoll den Kopf freigepustet und war natürlich auch gut für neue Ideen. Und so bringe ich dir quasi ein Geschenk von der Küste mit. Ein Audio-Adventskalender, extra für dich. Der ist natürlich randvoll gepackt mit spannenden Vogelthemen. 24 Tage lang verbreite ich vogelige Adventsstimmung und erzähle dir hinter jedem Türchen kurze Geschichten, coole Fakten, witzige Anekdoten zu Weihnachtsvögeln. Und ein bisschen Musik und Glöckchen klingeln und Sternenglitzer gibt's noch mit obendrauf. Aber natürlich nicht zu viel. Wenn du also Lust hast, dich von mir und den Vögeln durch den Advent begleiten zu lassen, dann melde dich doch einfach an. Der Audio-Adventskalender kostet dich 0 Euro. Alle weiteren Infos findest du unter vogelguckerin.de/Adventskalender. Und den Link findest du natürlich auch wieder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, mit dir zusammen durch den Advent zu gehen. Also, melde dich schnell an und dann ab nach draußen mit dir. Fernglas nicht vergessen!